Schulstörungen, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo, hallo und benvenuti zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung hier in diesem taufrischen Mai, in der es heute um ein Thema geht, das so, naja, ziemlich das Unsexieste zu sein scheint, das man im vermeintlich so vibrierenden, aufregenden und hippen Musik- und Popkulturkosmos ansprechen kann, nämlich Elternsein. Da gähnt die Branche schon beim Wort, möchte man meinen. Und wie sollten auch Vorsorgeuntersuchungen, Wochenbett oder Hand, Mund, Fuß, Sentimentalitäten über erste Zähne, Lacher und Worte oder Stillorganisationen mit Nachtleben, Aftershow-Partys und Rock'n'Roll zusammenpassen? Gar nicht, scheint es. Entweder man ist im Musikbiss oder man ist eben Eltern. Oder zumindest nur Eltern in Teilzeit und dann aber auch bitte inkognito. Ja. Das offensichtlich das Bild erstmal. Aber als ich hier vor ein paar Wochen mit der Musikerin Laura Lee von Laura Lee and the Jets unter anderem über ihr frisches Mutterdasein und eben der Vereinbarkeit von Schwangersein und Elternschaft mit Bühne, Studio, naja, eben einfach ihrem Beruf gesprochen habe, ist mir eben erstmal aufgefallen, wie wenig darüber eigentlich geredet, respektive nachgedacht wird. Wo sind denn all die Mütter und Väter vor und hinter und auf der Bühne? Und wie geht's denen eigentlich? Manchmal könnte man doch wirklich den Eindruck bekommen, in diesem ganzen Kosmos arbeiten wirklich nur coole, ungebundene, sich selbst verwirklichende Leute, die mit Sicherheit noch niemals Milch abgepumpt oder komplizierte Babytragetuch-Wickelchoreografien durchgeführt haben. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn und auch irgendwie ein ziemlich antiquiertes Bild. Ist es denn wirklich noch zeitgemäß, dass das einzige, naja, Mutterbild, was halbwegs in diesem ganzen Popkultur-Olymp durchgeht, das von einer ikonisierten Beyoncé oder Rihanna ist, man aber sonst eben als nur noch Mutter, denn selbstbestimmter Frau erstmal hinterm Vorhang verschwindet? Muss es sein, dass unter KollegInnen insgeheim mit den Augen gerollt wird, wenn Väter sich paritätisch an der Elternzeit, sagen wir mal, beteiligen wollen, aus, ja, einfach lauter Angst, dass der ganze Workload dann bei ihnen selbst landet? Und kann es sich eine Industrie überhaupt leisten, weiter in so elternunfreundlichen Strukturen zu verharren, wenn es doch an allen Ecken und Enden einen so großen Fachkräftemangel gibt? So viele Fragen und wir suchen heute mal ein paar Antworten und sinnige Gedanken dazu. Und das geht natürlich am besten, wenn ich hier nicht die ganze Zeit monologisiere, sondern mit Leuten, die sich in diesem Gebiet auskennen und mitunter schon ordentlich einbringen. So wie Marit Posch und Steffi von Kannemann, die sich mit ihrer Initiative Parenthood and Music dafür einsetzen, das Thema endlich auf den großen Tisch zu bringen und an einer Musikbranche arbeiten, die Eltern nicht ausgrenzt, sondern unterstützt und sichtbar macht. Sowie auch den zweifachen Vater und Programmchef des Reeperbahn Festivals, Björn Fahr, der sich ebenfalls aktiv an dem Diskurs beteiligt und einbringt. Mit diesen drei Menschen also habe ich im Vorfeld dieser Ausgabe gesprochen und wir schauen jetzt mal, was dabei herausgekommen ist. Wenden wir uns zunächst erstmal Marit und Steffi zu. Beide schon lange im Musikgeschäft tätig, ob bei PR, Label oder Bookingarbeit, alles dabei. Beide Mütter und eben beide Initiatoren des Projekts Parenthood in Music. Und zuallererst wollte ich gern wissen, was denn überhaupt den grundsätzlichen Anstoß zu dieser Initiative gab. Meistens entsteht dergestaltiges ja aus einem gewissen persönlichen Unmut bzw. eigenen Erfahrungen, die man eben macht oder beobachtet.
Also für mich war das so, als ich eigentlich mein erstes Kind gekriegt habe und gemerkt habe, dass es so auf ganz verschiedenen Ebenen mich Dinge frustrieren. Also auf der einen Seite hat mich frustriert, dass es immer so eine, ja, so als Frau so ein Angstthema ist, auch schon eigentlich schon immer, also auch bevor man überhaupt Kinder bekommt, man immer diese Frage hat, wie soll ich das eigentlich jemals machen, Karriere und Kinder, weil man natürlich in Deutschland auch ein Land hat, was sehr traditionell mit Kinder haben und Familie sein umgeht. Und man, ja, und ich halt einfach dann auch in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis gesehen habe, wie schnell so eine, ja, also wie schnell Feminismus auch so umwandeln kann in, ach, ich bleibe jetzt doch 2 Jahre zu Hause mit meinem Kind und mein Mann geht arbeiten. Und das sind so, das hat mich irgendwie frustriert, weil ich gesehen habe, dass das so irgendwie nichts wird mit Gleichberechtigung, wenn dann irgendwie immer, wenn es um dieses Thema geht, man immer auf so diese persönliche Ebene runtergeht und sagt, nee, nee, das ist jetzt persönlich, ich bleibe jetzt zu Hause, das ist mein Ding und der Mann kann arbeiten gehen. Und das ist halt, es ist natürlich in Ordnung, dass jeder das für sich bestimmt, na klar, aber wenn es immer, immer diese Rolle am Ende, diese Rollenverteilung am Ende gibt, dann dann funktioniert das halt nicht. Und dann wird auch, werden wir das auch nicht schaffen, ja, dass halt mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Auf der anderen Seite frustriert mich aber auch, dass, dass es Männern und auch Frauen sehr schwer gemacht wird, eben diese Rollen gleichberechtigt aufzuteilen, weil man doch sehr oft hört, dass, ja, dass zum einen Frauen, sobald sie schwanger werden, auch in diese Care-Arbeit reingedrängt werden, weil ihnen die Jobs gekündigt werden, weil ihnen die Stunden runtergefahren werden und Männer dann gleichzeitig natürlich, weil irgendjemand muss das Geld ja verdienen, gezwungen werden, irgendwie so den Ernährer zu machen. Und das ist so, wie auf so vielen Ebenen, das ist ein so komplexes Thema, was mich auf so vielen Ebenen frustriert hat, dass ich mit Marit mich dann zusammengetan habe und wir dann ja gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie mal was machen. So.
Genau, also wir waren 2016, glaube ich, war das sogar schon mal auf einem Panel zu dem Thema, was sehr, sehr früh war. Da war das so noch gar kein Thema und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und sind immer so lose in Kontakt geblieben und dann kam der Zeitpunkt, wo wir dachten, okay, jetzt müssen wir wirklich mal aktiv werden und das Thema überhaupt mal auf den Tisch bringen und haben dann, als wir so langsam angefangen haben, das zu pitchen als Panel-Idee und Workshops, haben wir dann gemerkt, was für ein großes Interesse das gibt und wie viel Redebedarf erstmal, also von Aufklärung über wirklich einfach mal drüber reden. Und wir merken immer, wie wirklich dankbar die Menschen sind, die dann da in den Panels mitsitzen oder in den Workshops, weil sie die Möglichkeit haben, auch so ganz persönliche Sachen zu erzählen oder zu fragen oder sich auszutauschen. Und da ist wirklich noch sehr, sehr, sehr viel Raum für Austausch, wo man merkt, dass auch das Thema, egal ob Musikindustrie oder nicht, dass so das Thema Elternsein irgendwie auf bestimmte Weise noch totgeschwiegen wird oder nur über bestimmte Aspekte geredet wird, aber nicht über alles. Und das wollen wir so ein bisschen aufbrechen.
Gut so und stimmt. Aber auch nicht verwunderlich, denn als Elternteil bringt man wirtschaftlich gesehen in einem Unternehmen vermeintlich ja überhaupt nichts mehr. Darum ist der Aspekt für viele leider wohl auch immer noch eher lästiger Natur. Das Gleiche gilt und galt aber auch, muss man mal sagen, für andere Themenfelder lange Zeit. Inklusion, Diversität, Mental Health. Alles stiefmütterlich einst behandelt, glücklicherweise über die Jahre nun aber immer mehr im Fokus. Doch Elternsein steckt da ja irgendwie trotzdem immer noch in einer Nische fest, würde ich sagen. Woran liegt das, wo doch eigentlich ja wirklich alle direkt oder auch indirekt davon betroffen sind?
Ja, es ist in einer Nische, weil es halt, ich merke das ja auch, ne, weil wenn du Mutter wirst, einfach keine Zeit hast, da irgendwie mega viel noch drumherum zu bauen, ne? Und also Marit und ich, wir merken das ja auch, das ist ja noch neben unseren Jobs, neben 2 Kindern und meine Kinder sind auch noch sehr klein, da und dann noch rumzureisen, auf Panels zu sitzen, Workshops zu geben, das frisst echt Energie und Zeit. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist und eben wirklich auch diese Sache, dass die, ja, das ist einfach auch schon immer so wahr, ne? Also das System, die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten, funktioniert irgendwie in Deutschland oder hat lange funktioniert. Jetzt bricht es sich auf, ja, also mit Fachkräftemangel und auch wirklich dem Ruf nach Gleichberechtigung und auch, dass man jetzt sieht, oh, warte mal, wir haben ein Problem im Alter, gibt es so langsam einen Weckruf, ja, dass man sagt oder dass man versteht, dass sich da wirklich was tun muss. Und ich sehe auch oft, dass das so bei Key Change, die ja total viel für dieses Thema machen, dass du sehr, sehr viele junge, tolle Frauen hast, die kämpfen und aber das immer auch oft nur bis zu einem bestimmten Alter. Und leider ist die Statistik halt so, dass dass ab 30 eben dieser Gender Pay Gap komplett auseinanderfällt und das ist eben genau, wenn die Familien gegründet werden. Und dann, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ist dieser, ja, oftmals dieser Kampf irgendwie um Gleichberechtigung, Feminismus, sich die Zeit, die Zeit dafür zu haben, die Zeit sich nehmen zu können, fällt dann weg, weil auf einmal musst du dich da um kleine Wesen kümmern. Und dann ist es ganz oft, dass das gesagt, ja, die Frau stillt, also kümmert sich die Frau mehr, ne, so dieses Ding, weil es ist natürlich aus persönlicher Erfahrung, es ist total anstrengend und es ist total viel Arbeit, es ist wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe, auch diese Gleichberechtigung einzufordern, wenn du ganz kleine Kinder hast, ne, zu sagen, nein, wir teilen das jetzt auch mit dem Stillen, also mit dem Kind füttern und nein, wir teilen das jetzt auch, dass wir das wirklich gleichberechtigt machen. Da musst du ja nicht nur mit dir selber kämpfen, sondern auch noch mit deinem Partner kämpfen, Dinge einfordern und ich finde, dass man da total viel auch politisiert ist dabei so und viel auch nach Schema dann versucht zu sein. Und ich kann mir total vorstellen, wie ich auch selber natürlich das Situation gebe und sage, ach komm, es ist einfacher, das machen wir jetzt einfach so, egal, so, weißt du. Und das ist halt ein ständiger Kampf. Und dann nebenbei natürlich noch zu arbeiten, wenn man todmüde jeden Morgen aufwacht. Das ist alles, hat alles das. Das muss man wirklich, wirklich wollen. Aber der Lohn, den du am Ende dafür bekommst, ja, den langfristigen Lohn, dass du einen Partner hast, der genauso gleichberechtigt sich um deine Kinder kümmert, der genauso da ist, wo die Kinder genauso hingehen, sich genauso wohlfühlen, und man natürlich seine Karriere nicht abbrechen musste. Ja, bei mir ist das so, ich bin halt selbstständig, ich hatte da gar nicht so groß die Wahl. Das ist so ein, da kriegt man so viel zurück, ja, denn mit der Zeit, dass ich, also ich persönlich bereue das überhaupt nicht, dass ich auch sehr schnell wieder arbeiten gegangen bin und weil man, es ist halt wirklich so, wenn du zu Hause bist mit deinem Kind, du bist in deinem Privaten, man sieht dich nicht mehr, so, du bist da und verschlossen hinter Türen und das ist halt ein großes Problem, ne.
Ich glaube, das Besondere an der Musikindustrie ist auch, dass es einfach als Thema total unsexy ist. Ja, gerade für Musikerinnen, egal ob das Männer oder Frauen sind, ist so Eltern sein, ist halt nicht cool irgendwie, ne? Und deswegen gehen, glaube ich, Künstlerinnen damit nicht unbedingt hausieren. Also ich habe mich da öfter schon vor allen Dingen auch mit Männern, also mit männlichen Künstlern unterhalten, die das nicht an die große Glocke hängen wollen, weil die wirklich Angst haben, dass es so ein bisschen was von ihrer Künstlerpersona wegnimmt und die dann so in diese Papi-Rolle fallen, nach außen hin auch, und die wirklich Angst davor hatten. Und so geht's Frauen sicherlich ähnlich. Dann ist halt so, der Sex-Appeal shiftet dann so komisch, oder da muss man neben Rihanna oder Beyoncé sein, um dann auch noch sexy zu sein. Ja, aber wer ist das? Und ich glaube, das ist ein Problem. Und das andere Problem ist einfach, wie das Business funktioniert. Da läuft halt viel nachts ab, ne? Man geht auf Konzerte, man geht clubben, man hängt in einer Bar, macht da die Deals. Und das ist eben auch überhaupt nicht kindereltern-kompatibel. Und ich glaube, deswegen ist es gerade in dieser Branche immer noch so ein Thema, worüber nicht gern geredet wird. Und was es auch so schwierig macht, das zu vereinen.
Klingt völlig plausibel. Aber wie blöd eigentlich. Denn es kann doch nicht sein, dass man eigentlich nur zwei Varianten hat in der Branche. Entweder man verschwindet als zum Beispiel jetzt Mutter in der Versenkung, oder man muss ständig über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit sich seinen Platz im Berufsleben behaupten, während man gleichzeitig versucht, auch bei der eigenen Familie alles zu leisten und am besten sich natürlich auch total gut um sich selbst kümmern. Wo wir wieder bei dem grässlichen Wort Powerfrau wären, das ja eigentlich auch nur viel mehr Zeugnis des schiefhängenden Zustandes ist, in dem sich Frauen bzw. Mütter befinden, als dass es eine tatsächliche Charakterbeschreibung wäre. Eine gute Vereinbarkeit von eben Familienleben und Karriere, bei dem nicht so viel, vor allem nicht die eigene Gesundheit letztlich auf der Strecke bleibt, gibt's aber einfach flächendeckend noch nicht.
Ja, das hat, und ich muss auch sagen, ich war letzte Woche bei einer Konferenz und da ging es um KünstlerInnenmanagement und da saßen auch zwei Frauen mit jeweils Kindern so Anfang 40 und ein jüngerer Mann, Anfang 30. Und der erzählte dann, da ging es um Work-Life-Balance. Und da meinten die Frauen, naja, bei uns sind sehr viele Sachen eh schon von vornherein ausgeschlossen, weil wir einfach Kinder haben und ein Familienleben. Und bei dem jungen Mann, der war eben noch, also ich glaube, er war gebunden, aber er hatte jedenfalls keine Kinder. Und einfach, dass man dann immer wieder zu dem Punkt kommt und sagt, naja, warte mal ab, wenn du erstmal Kinder hast. Und es stimmt ja, aber mich regt dieser Spruch mittlerweile so auf. Ich saß dann da, dachte, ich will das einfach nicht mehr hören. Das muss doch möglich sein, dass man so einen Spruch einfach nicht mehr sagen muss, sondern dass es halt selbstverständlich ist, dass man beides kann. Und natürlich macht man Abstriche bei beiden Sachen. Ich glaube, das ist so eh das Grundproblem, dass man immer das Gefühl hat, man wird weder dem Job noch der Familie gerecht, sondern hetzt immer von A nach B und hin und her. Aber das ist eigentlich das, was wir so versuchen und was so unsere Idealvorstellung ist, dass man zum Beispiel solche Sätze nicht mehr hört.
Ja, es hat aber auch viel mit dem Frauenbild zu tun, was jetzt in Deutschland ganz anders ist als in Frankreich zum Beispiel, wo Frauen, obwohl sie Mütter sind, eher als Frauen angesehen werden und hier in Deutschland auch dieses Mutterbild sehr zentral ist. Und sobald du Kinder hast, bist du eher eine Mutter als eine Frau. Und das ist halt auch schwierig. Das geht gar nicht. Ne?
Nee, das stimmt. Doch wie so oft kommt auch in dieses Thema ja allmählich Bewegung rein. Denn zumindest geht der Trend ja schon mal in die Richtung, dass das ganze weite Feld der Elternschaft eben nicht nur noch eines ist, auf dem Frauen und Mütter alleine auf weiter Flur stehen, sondern auch immer mehr Männer ein aufrichtiges Interesse und den Wunsch zeigen, sich mehr, wenn nicht sogar bestenfalls im gleichen Maße, einzubringen. Immer mehr Männer beantragen, das liest man ja immer wieder, zum Beispiel Elternzeit. Und ich meine auch über ein paar Wöchlein hinaus. Und haben eben wirklich den Anspruch, mehr als nur ein Vater auf dem Stück Papier zu sein. Das ist toll, stößt aber natürlich auch wieder in unserer Gesellschaft, so wie sie aktuell strukturell beschaffen ist, auch wieder auf eine Hülle von Barrieren. Wie sehen das Marit und Steffi?
Also ich denke schon, also gerade in der jüngeren Generation habe ich das Gefühl, dass die Männer das wollen. Also die wollen sich gleichberechtigt einbringen und die wollen die Zeit haben, aber es wird ihnen fast noch schwerer gemacht als den Frauen. Habe ich manchmal das Gefühl, dass dann so beim Arbeitgeber kommt, ja, aber warum bleibt dann nicht die Frau zu Hause? Also einfach wirklich diese alten Strukturen, das es einfach immer noch gibt. Oder auch durch den Gender Pay Gap, der man einfach mehr verdient und man dann schon gemeinsam beschließt, nee, es macht natürlich finanziell mehr Sinn, wenn der Mann weiterarbeiten geht. Deswegen muss man da einfach, glaube ich, politisch viel, viel mehr ändern, dass man entweder eine Zwangselternzeit gleichberechtigt einführt und den Gender Pay Gap sowieso angleicht und solche Sachen, die natürlich nur von ganz oben beschlossen werden können. Aber andererseits gibt es natürlich auch immer noch Frauen, die freiwillig gerne zu Hause bleiben wollen, was ich auch verstehe und was ich auch keinem abschreiben möchte. Also ich finde, das muss halt jeder selber entscheiden. Und ich finde so diesen anderen Druck von der anderen Seite auf die Frauen, wo es dann umschlägt, wo es dann ist, naja, du kannst ja beides machen, dann sei bitte auch sexy und schwanger und arbeite weiter und mach das alles und dabei siehst du immer noch Bombe aus. Das finde ich halt auch schwierig. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man da einfach guckt, dass einfach die Umstände sind, dass jeder machen kann, wie er es gern möchte. Das finde ich.
Also ich hab totale Hoffnung in die junge Generation. Ich sage es ehrlich so, weil ich glaube, wir mittlerweile eine Generation sehen, da ist schon so viel vorgearbeitet worden und da sind Frauen per se oft wirklich feministisch. Also da muss man sich halt auch nicht mehr so viel erkämpfen. Ne? Und ich denke, dass man da auch ganz anders reingeht in die Familiengründung, wenn es überhaupt eine gibt. Also es ist ja auch so, dass heutzutage wirklich sehr, sehr viele Frauen gar keine Kinder mehr wollen, was völlig in Ordnung ist. Und was auch Teil des Feminismus ist, es ist ja auch nämlich auch so, dass die Statistik halt auch zeigt, dass der Gender Pay Gap bei den unter 30-Jährigen total zusammengeht, also dass es da wirklich totale Fortschritte gibt. Und natürlich ist es so, wenn du einfach einen guten Job hast, wenn du eine gute Bezahlung hast, ähnlich oder gleich zu deinem Partner und du dann entscheidest, eine Familie zu gründen, dann hast du ja nicht mehr dieses Argument, wer ist der Brotverdiener? Ja, dann sind beide die Brotverdiener und dann ist es viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich bleibe in meiner Position, wir teilen uns die Elternzeit, jeder macht meinetwegen 6 Monate, bis das Kind in die Kita gehen kann. Und dann hat auch die Frau die Möglichkeit, ohne einen großen Einbruch wieder komplett arbeiten zu gehen. Und es fällt auch natürlich viel, viel einfacher, ja, wenn man weiß, man kommt in eine gute Struktur zurück, wo man aufgefangen wird, wo man ernst und respektiert wird, ja. Und ich habe da totale Hoffnung, dass sich da wirklich viel ändern wird.
Zumal, wenn das dann wirklich auch gleichberechtigt in Anspruch genommen wird, dann verschiebt sich ja auch das Risiko. Ne? Momentan ist es ja noch oft so, dass wenn jetzt jemand neu eingestellt wird oder wenn du eine Künstlerin buchst für ein Festival, dann ist ja immer so, gut, bei dem Buchen ist es natürlich langfristig, aber sagen wir mal bei Einstellungsgesprächen, ne, dann kommt ja doch immer die Frage, die man eigentlich nicht stellen darf, so wie sieht es denn mit der Familienplanung aus, ne, sagt man es manchmal oder nicht, weil man einfach diesen Risikofaktor hat als Frau. Aber dadurch, dass immer mehr Männer auch die Elternzeit nehmen, verschiebt sich das und die sind ja, haben ja im Grunde genau das gleiche Risiko, weil Männer können auch Väter werden und können auch sagen, ja, ich bin dann ein halbes Jahr oder ein Jahr raus und danach will ich halt auch wirklich nur halbtags arbeiten, weil ich möchte mich um mein Kind kümmern. Und das ist was dann, glaube ich, auch dazu führt, dass dann von vornherein Männer und Frauen gleichberechtigter behandelt werden, weil eben dieses Risiko sich mehr verteilt und dann im Grunde egal ist, was für ein Geschlecht vor dir sitzt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind kommt, ist bei beiden da.
Das wäre mehr oder weniger natürlich der Idealzustand. Vielleicht würde das auch mal zu einem Umdenken auch auf der Unternehmensseite führen, denn aktuell ist eine ausgesprochene Schwangerschaft, eine angekündigte Elternzeit ja eigentlich ausschließlich negativ behaftet. Eine Arbeitskraft weniger, Horror, Stress. Aber muss das unbedingt sein? Was denken denn Steffi und Marit, die ja eben unter anderem auch Unternehmen beraten? Kann man Arbeitgebenden und Unternehmen dennoch irgendwie in der Elternschaft ihrer Angestellten auch mal etwas Positives, ja vielleicht sogar etwas Gewinnbringendes sehen lassen und es somit eben auch lohnenswert machen, sich damit einfach mal intensiv auseinanderzusetzen?
Also wir haben ja schon so ein paar Workshops gegeben, auch in großen Agenturen, Booking-Agenturen in Deutschland. Und ich habe das, also da ist total viel Bedarf, also innerhalb der Mitarbeitenden darüber zu sprechen, sowohl bei denen, die Kinder haben, als auch bei denen, die keine haben, weil natürlich auch es oft so ist, dass sich Menschen, die keine Kinder haben, zum Beispiel benachteiligt fühlen, weil der Kinder hat jetzt schon um 3:30 losgeht. Und ne? Und wir haben das Gefühl, also ich spreche jetzt einmal für Marit, dass es total viel hilft, einfach miteinander zu sprechen und dieses Thema auf den Tisch zu packen und eben nicht wie ein rohes Ei zu behandeln, sondern wirklich zu schauen, passt mal auf, mein Leben als Vater oder als Mutter sieht so aus, wenn ich die Kinder abhole, dann bin ich nämlich nicht danach nur beim Eisessen, sondern dann geht mein Tag eigentlich erstmal los. Ja, so. Dafür arbeite ich dann am um 20 Uhr nochmal nach, was du zum Beispiel eben nicht machen musst. Und es ist natürlich so, dass das Thema total immer wichtiger wird. Also es gibt ja auch, die großen Agenturen haben ja mittlerweile eigentlich fast alle Diversity Departments, die sich um die Themen wie mentale Gesundheit, aber eben auch um diverse Arbeitsstrukturen und eben auch um familienfreundliche Strukturen kümmern, weil du willst deine Leute, wenn sie Kinder bekommen, in der Regel nicht verlieren. Das sind richtig, richtig gute ArbeitnehmerInnen. Die haben Expertise, die sind eine Weile schon im Unternehmen und es wäre ziemlich dumm, diese Leute einfach zu verlieren. Und zumal wir eben von der anderen Seite jetzt gerade mit einem großen Fachkräftemangel kommen, der die Musikindustrie extrem hittet. Deswegen ist es natürlich so, dass man sich für diese Themen aufmerksam macht. so und eben zuhört, anfängt zuzuhören und dass da auch total wichtig ist, dass vor allen Dingen die Väter laut werden und sagen, hier, passt mal auf, wenn wir im Sommer eine riesen Festivalsaison haben, dann schaffe ich das nicht, jedes Festival da zu arbeiten, dann muss ich halt in der Zeit mal nach Hause und dann können Mitarbeitende, die zum Beispiel keine Kinder haben, dass wir uns da mehr abwechseln. Ne? Das ist, also wir haben schon wir haben da schon einige Workshops gehabt und es gibt da total viele Möglichkeiten, die man bis jetzt gar nicht betrachtet hat, die aber eigentlich total einfach sind. Und der Schlüssel des Ganzen ist wirklich miteinander zu reden und zu gucken, wo kann man die Möglichkeiten ausloten.
Also auch gerade dieses so abschalten, ne? Also sich so rausziehen, Mitarbeiterinnen-Motivation, ne? Dass einfach die Eltern, die sowieso gefühlt schon mal kurz vorm Burnout stehen, gerade wenn die Kinder noch klein sind, dass die gehört werden und dass die merken, okay, das gibt Strukturen in dem Unternehmen, wo ich arbeite oder als freie Künstlerin. Es wird eben möglich gemacht, mir das Leben zu vereinfachen, sodass ich mich nicht rausziehe mental und dass das spielt eben, was Steffi auch meinte, in dieses Thema mentale Gesundheit mit rein und auch Motivation. Und das sieht man bei Unternehmen, die es sehr gut umsetzen. Zum Beispiel Patagonia ist so ein Unternehmen, was das intern sehr, sehr gut macht. Und da ist, seitdem die bestimmte Sachen eingeführt haben, die jetzt gar nicht so großartig sind, ist die Mitarbeitermotivation um irgendwie 100% gestiegen. Also auch das Miteinander ist besser geworden und generell die Motivation. Und ich glaube, das sind Sachen, um die sich die Unternehmen jetzt wirklich kümmern müssen. Also auch, weil die jüngere Generation einfach mehr Ansprüche stellt, gerade was Work-Life-Balance betrifft. Also ich glaube, das ist wirklich was, wenn man junge Mitarbeiterinnen gewinnen will, die das auch knallhart abfragen und checken. Und da müssen die Unternehmen darauf reagieren.
So ist es. Und Patagonia kann da sicherlich als ein ziemliches Best-Practice-Beispiel herhalten. Die haben ja schon, ich glaube, seit 1983, soweit ich weiß, Kinderbetreuung am Arbeitsplatz, stärken Müttern und Vätern gleichermaßen den Rücken und ermöglichen allen somit nicht nur irgendwie den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wirklich, ja, möglichst das Leben einfach zu leben, das er oder sie sich vorstellt. Ob mit oder ohne Kinder. Aber wie wir gehört haben, taucht das Thema dennoch erst ganz, ganz langsam aus der Versenkung auf und das nicht zuletzt dank solcher Menschen wie Marit und Steffi. Ich würde das zumindest sehr begrüßen, denn ich finde, dass Elternsein in der heutigen Zeit trotz unserer oftmals ja doch sehr privilegierten Sphäre und Ausgangssituation hier einen ganz eigentümlichen Touch bekommen hat. Es wird irrsinnig viel darüber geredet, was sich alles meist zum Negativen verändert, wie viel Freiheit man individuell und als Paar verliert, wie anstrengend und zehrend das Ganze ist. Aber irgendwie spricht kaum mehr jemand davon, wie toll, unvergleichlich und bereichernd es auch sein kann, ein Kind zu bekommen. Und da wären wir wieder in der Spirale, dass es eben nicht das Ende vom Selbstentfaltungslied von Feminismus und Gleichberechtigung sein muss, wenn man ein Kind hat, sondern wenn das Umfeld, die Strukturen oder die Partnerschaft stimmt, man auch einen enormen Zugewinn in seinem Leben haben kann und nicht nur Entbehrung und Stress. Wichtig ist, dass eben einfach beide Seiten gezeigt und wahrgenommen werden. Doch genau das funktioniert gerade irgendwie noch nicht so gut.
Ja, ich glaube auch, weil wirklich nicht viel drüber geredet wird, weil ne, man verklärt es ja auch so ein bisschen, ach, und dann hast du ein kleines Baby und ist ganz süß und dann ist man ja zu Hause und dann geht man wieder arbeiten und so einfach ist es halt nicht. Und über die Kraftanstrengung und die Energie, die ja jahrelang, die man braucht, ja, das hört ja nicht auf. Ich meine, meine Kids sind jetzt 13, 15, die brauchen natürlich, die muss ich nicht mehr abholen oder irgendwo hinbringen, aber da gibt es dann halt andere Probleme, dann sind es halt Teenies, da brauchen die viel mehr emotionale Aufmerksamkeit, was ja auch zerrt, wenn du eigentlich den Kopf mit Arbeit voll hast. Also ne, so dieses, es ist einfach eine sehr, sehr, sehr schöne, aber trotzdem eine Belastung, die man über Jahre hat und die immer am Job parallel mitläuft. Und ich will jetzt gar nicht, dass man sich ständig darüber aufregt oder abkotzt, aber da wird halt nicht so viel drüber geredet und auch dass viel von der Care-Arbeit doch bei den Frauen hängen bleibt. Ob das jetzt das ganze Organisieren ist oder eben doch die Kinder abholen oder sich die Termine merken, die Arzttermine machen. Das ist irgendwie dann doch, was Steffi auch vorhin meinte, traditionell doch meistens bei den Frauen. Und das ist halt was, was auch sehr viel Headspace kostet und was im Grunde auch geteilt werden müsste und was man auch eigentlich vorher schon besprechen muss und wo sich die zukünftigen Eltern klar sein muss, dass es Zeit und Energie ist, die man aufbringen muss über Jahre und die man möglichst gleich teilt und was das dann auch für den Job bedeutet. Und darüber habe ich so oft das Gefühl, dass darüber nicht so viel geredet wird.
Es ist auf jeden Fall so, dass eben diese positiven Effekte echt mehr in den Vordergrund gepackt werden müssen, vor allen Dingen für die Väter. Ne? Und das macht halt Albright total gut. Die haben sozusagen so eine Studie aus Schweden rangezogen. Und ich habe das wieder mal ausgedruckt, ich kann das mal so ein bisschen erzählen. Die haben so 7 Punkte herausgefunden, was es quasi macht, wenn Väter Elternzeit nehmen und wenn sie sich sozusagen die Care-Arbeit mit ihren Partnerinnen teilen. Und zum einen ist das so, dass Väter, die Elternzeit nehmen, die besseren Qualifikationen haben. Das liegt daran, dass sie sozusagen in der Elternzeit trainieren sie ihr Organisationstalent und ihre Verantwortungsbewusstsein und eben belastbarer zu sein. Das muss ich auch sagen aus eigener Erfahrung. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie man es schafft, sich zu organisieren, ne, wenn man Kinder hat. Also so organisiert war ich vorher auf keinen Fall. Und vor allen Dingen auch die Arbeitszeit als etwas zu sehen, was echt begrenzt ist. So, ne? Und weil wenn du das dann in 3 Stunden, musst du das Ding schaffen. So. Danach geht's einfach nicht mehr. Und jetzt auch in Anbetracht dieser ganzen Diskussion um 6 Stunden oder 6, nee, was ist da, 4-Tage-Woche und was weiß ich. Also es macht natürlich schon Sinn zu verstehen, dass man Arbeitszeit doch effektiv nutzen sollte. Zum anderen wird gesagt, dass Väter, die Elternzeit nehmen, eine stärkere Bindung zu ihren Kindern haben. Vor allen Dingen langfristig, dass sie vor allen Dingen, und das ist sehr interessant, bessere Familienfinanzen haben. Also sozusagen, wenn die Frau wieder schnell arbeiten geht, dann ist die Familie finanziell grundsätzlich besser aufgestellt. Und dass Väter, die Elternzeit nehmen, glücklicher bei der Arbeit sind, das hat damit zu tun, dass sie einfach auch mehr ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin vertrauen, dass sie da einfach einen guten Arbeitsplatz haben. Und Eltern, die in Elternzeit sind, haben geringeres, oder Väter, die in Elternzeit sind, haben geringeres Scheidungsrisiko. Die Kinder sind wohl besser gefördert. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber den letzten Punkt finde ich noch sehr spannend, dass Väter, die Elternzeit nehmen, Einfluss nehmen. Nämlich in dem Sinne, dass sie ein gutes Beispiel sind für ihre Kolleginnen sozusagen. Und das ist nämlich etwas, was wir wirklich verstehen müssen, dass wir nämlich die Generation sind, die jetzt echt einen Unterschied machen und machen können, wenn wir es wollen. Und dass wir uns selber da echt als Role Models verstehen sollten. Ne? Weil wenn wir es nicht machen, dann müssen unsere Kinder dafür kämpfen. Und ich will das nicht. Ich will nicht, dass meine Tochter dafür kämpfen muss. Ja, ich will, dass die das irgendwie diese Privilegien bekommen, dass sie eben dann von vornherein in eine gleichberechtigte Beziehung gehen kann. Und genauso wie mein Sohn auch. Und das ist etwas wirklich, was die Väter heutzutage verstehen müssen, so dass sie da echt eine Chance haben. Ne? Und genau, diese Punkte hat Albright gebracht. Und das ist halt etwas, worauf wir uns mehr konzentrieren sollten. Ne?
Auf jeden Fall. Und wie sieht es eigentlich mit der Seite der Bühne aus, die dem Publikum sozusagen direkt zugewandt ist? Also auf der MusikerInnen und Bands zum Beispiel stehen. Sind die und deren Arbeitswirklichkeit auch ein Thema bei zum Beispiel jetzt den Panels, den Workshops von Parenthood in Music?
Ja, das ist ein großes Thema. Also das ist natürlich so, dass es jetzt, also Musikindustrie ist ja so weit gefächert, ne? Und ich ertappe mich oft, dass ich irgendwie mehr über so Leute spreche wie Marit und ich, die so in der Musikbranche ne, agenturmäßig arbeiten, labelmäßig. Aber dann hast du ja noch die ganze Live-Industrie. Das ist ja so ein riesen Batzen, die nochmal ganz andere Probleme haben als wir. Und da fallen natürlich vor allen Dingen auch die Künstlerinnen rein und genau, da hast du, wie Marit vorhin schon gesagt hat, einfach Zeiten, die sind nicht zu ändern, ja, also du musst auf Tour gehen, im besten Falle, wenn du eine Künstlerin oder ein Künstler bist, Und auch da gibt es dann verschiedene Herausforderungen. Ein Kind von 1 bis 6 ist eine andere Herausforderung als dann, wenn es in die Schule kommt, ne, mit Touren. Also wir haben auch bei unseren Workshops viele Künstler, Künstlerinnen, die sich da echt dafür interessieren. Was ich halt raten kann, ist wirklich zu schauen, ja, also es geht schon irgendwie, und zu schauen, was man selber für Möglichkeiten hat, ne, ob man Menschen mitnehmen kann auf Tour. Die Initiative Musik hat mittlerweile die Möglichkeit, sozusagen Betreuungs-, also man hat bei der Initiative Musik die Möglichkeit, Betreuungsgeld zu beantragen, wenn man auf Tour geht. Ja, einfach zu gucken, wie man da selber, worauf man auch Bock hat. Ich glaube, dass es eine totale Chance sein kann, wie jetzt Laura Lee, das Thema einzubauen als Künstlerin und das auch zu benennen, weil man sieht es ja bei Rihanna und bei Beyoncé, dass es extrem funktioniert so, und auch man hier wieder dieses Role Model Thema reinholt und wirklich ein gutes Beispiel ist und eben auch dieses, was Marit auch vorhin gesagt hatte, weil das Thema so unsexy ist, das auch auf so eine positive Ebene ziehen kann, weil es eben nicht unsexy irgendwie Kinder zu bekommen, ganz im Gegenteil. Ja, also ich, das ist das, was ich halt irgendwie Künstlerinnen mitgeben kann. Marit, hast du da noch was?
Nö, nee, also im Grunde auch das, wo einfach auch noch viel Bedarf auf Veranstalterseite ist, ne? Also wo, wenn wir mit Künstlerinnen sprechen, die meinen, ja, wir wollen halt nicht immer fragen, ob das möglich ist, noch Babysitter zu bezahlen oder ob die einen Stillraum haben, weil das, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch immer noch ein bisschen schambehaftet ist als Thema. Und dass wir uns eigentlich wünschen, dass es von vornherein mit abgefragt wird, genauso wie man nach einem Tech-Rider fragt oder nach den Flugzeiten oder solche Sachen, ne? Dass man einfach abfragt, okay, brauchst du Kinderbetreuung, brauchst du einen Ruheraum, Familienzimmer, was auch immer. Und damit schafft man schon ganz viele Probleme von vornherein aus dem Weg. Und natürlich ist es eine finanzielle Sache. Wir hatten ja letztes Jahr beim CO-Pop versucht, ein Pledge für Festivals zu erarbeiten, dass Festivals familienfreundlich sind intern, also auch im so Mitarbeiterinnen, aber auch KünstlerInnen, und dass man versucht, solche Sachen einfach zu etablieren, was natürlich Geld kostet, wo jetzt in Zeiten der Energiekrise, wo eher alles viel zu teuer ist, nochmal on top ist und natürlich dann wahrscheinlich auch wieder hinten runterfällt, aber dass solche Sachen einfach mitgedacht werden von Anfang an und damit eben die KünstlerInnen profitieren.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach eine Mentalitätsfrage. Ja, also ich finde, man muss sich da halt einfach auch echt mal ein bisschen locker machen. Ne? Also auch auf Seiten der VeranstalterInnen, dass wenn man irgendwie da eine Künstlerin hat, die jetzt, und klar, da gibt es auch Unterschiede, ne? Wenn du irgendwie eine Künstlerin machst, die irgendwie Stadien voll macht, dann kannst du natürlich nach einem Babysitter verlangen oder nach einem Stillraum oder so. Aber wenn du eben die Künstlerin bist, die froh ist, überhaupt ein Booking bekommen zu haben, dann überlegst du dir natürlich dreimal, ob du da jetzt nochmal extra nach einem familienfreundlichen Zimmer fragst. Aber ich glaube, dass man da von beiden Seiten kommt, dass man zum einen diese Sachen einfordern sollte, und auf der anderen Seite sich da wirklich auch mal, weil es ist oft ja gar kein finanzielles Problem. Es geht ja eher um so eine Mentalitätssache, ne? Dass man sagt, hey, klar, cool, natürlich, wir versuchen alles, was wir können, weil es werden ja so viele Gelder ausgegeben auf für was ich was alles da, ne? Und da fehlt dann irgendwie komischerweise dann irgendwie der letzte Cent. Dass man dieses Thema halt eben, Leonie, was du auch schon gesagt hast, so es wird immer so als so ein negatives, belastendes Thema betrachtet, dass man einfach auch mal so ein bisschen mehr mit dem Flow geht und sich echt locker macht und sagt, ja klar, dann bring doch dein Kind mit und eine Betreuung und ist doch alles gut, wir kriegen das doch alles hin, wir sind doch irgendwie gemeinsam im Boot. So, ne? Und so sehe ich das auch oft innerhalb der Unternehmen, dass man einfach miteinander redet und aufeinander zugeht und auch wenn jemand sagt, ich bin schwanger, was machen wir jetzt, dass man dann nicht erst so diese, oh Gott, die Firma ist zu Ende, die Firma brennt, so, sondern dass man sich hinsetzt und schaut, wie können wir das zusammen lösen, ne? Und ich glaube wirklich, das hört sich total einfach an und es ist irgendwie banal, aber ich glaube wirklich, dass das der Schlüssel zum ganzen Thema ist, so, dass man irgendwie echt aufeinander zugeht und das Thema als etwas betrachtet, wie wenn dein Arbeitnehmer zu dir kommt und sagt, hey, ich bin gerade geburnoutet und ich brauche irgendwie 2 Wochen, ne? Das kann ja auch ohne Kinder passieren. Das ist ja genau das Ding. Wir reden ja hier von einem Thema, das einfach Space einfordert, das Verständnis einfordert und nicht mehr und nicht weniger. Und das, dieses Verständnis brauchst du eigentlich für jeden deiner Arbeitnehmerinnen, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht. Und dass man das wirklich so als ein Teil dieses großen Diversity-Themas betrachtet. Und das betrifft eben, wie gesagt, Künstlerinnen, aber eben auch Agenturmenschen und so. Und ja, lass uns einfach mal alle ein bisschen locker machen und irgendwie ein bisschen freundlicher aufeinander zugehen. Ja.
Das würde auf jeden Fall in sehr vielen Belangen unheimlich hilfreich sein. Und da wir nun schon bei der Live-Branche angekommen sind, möchte ich, wie eingangs erwähnt, auch noch einen weiteren Menschen hier vorstellen, der genau für diesen Sektor auch unterwegs ist, und zwar Björn Fahr vom Reeperbahn Festival. Auch für ihn ist Parenthood in Music nicht nur aus persönlichen Gründen ein Thema, das definitiv mehr auf die Agenda in seiner Branche gehört. Wodurch kam das denn bei ihm?
Naja, ich habe 2006, als wir beim Reeperbahn Festival angefangen haben, auch angefangen. Also ich bin seit Anfang an dabei und habe damals noch keine Kinder gehabt, was gar nicht selbstverständlich ist, fällt mir dabei auf, weil ich war immerhin auch schon, glaube ich, 29 oder 30. Und habe dann aber 2016 und 2018 hat meine Frau, haben wir jeweils, kam jeweils ein Kind, also keine Zwillinge, und seitdem habe ich Kinder. Und ja, dann ist das natürlich sofort präsent. Und du musst natürlich sofort gucken, wie kriegst du das unter einen Hut. Vorher hast du natürlich gerade in so einem Job sehr viel, ja, auch mal abends gearbeitet oder einfach hattest du die komplette Freiheit, dich nach den Situationen zu richten, wo du nun mal dann gerade gebraucht wirst oder wo es gerade brennt. Und wenn du dann auch gleichzeitig Familienvater sein willst, dann stellt dich das natürlich vor ziemlich große Herausforderungen, wenn du auch ein guter Familienvater sein willst und dich auch gut einbringen willst zu Hause und nicht einfach sagst so, ja, ich klassisches Rollenmodell, ich bringe jetzt weiter das Geld nach Hause. Ja, und deswegen war das natürlich sehr schnell Thema. Und dann habe ich auch letztes Jahr auf dem Panel gesessen zu dem Thema in Köln bei der CO Pop. Das war natürlich auch nochmal sehr interessant, auch für mich, weil ich muss auch sagen, ich habe mich vorher mit dem Thema auch jetzt nicht so extrem auseinandergesetzt, weil du für dich so das eigene Setup suchst, wie das funktioniert. Aber es natürlich in der Musikbranche vorher oder bis vor kurzem noch, ich sag mal, quasi gar kein Thema war.
Und wenn auch nicht mit Pauken und Trompeten, doch hatten wir ja schon, allmählich wird ja darüber mehr gesprochen. Gerade im Zuge von Gleichberechtigung zum Beispiel teilt Björn das Gefühl, dass das aber eben auch glücklicherweise nicht nur unter Frauen mittlerweile so ist, sondern auch zunehmend ein Thema für Männer beziehungsweise für werdende oder seiende Väter wird.
Ja, denke ich schon. Also es kommt natürlich drauf an, ne? So, das ist ja schon irgendwie so eine Bubble, in der wir hier leben und schon auch ein eher, sagen wir, progressives, irgendwie nach vorne denkendes ja, Branche, wo sicherlich auch noch viele alte weiße Männer, die veraltete Denkmuster haben, sage ich mal, rumrennen. Aber natürlich, ich kann nicht mir vorstellen, vielleicht auch eine böse Unterstellung, ist das vielleicht in anderen Branchen oder Berufen auch noch anders. So, also ich glaube schon, dass da mehr Awareness herrscht dem Thema gegenüber. Aber ja, ich glaube schon, dass das noch in den Kinderschuhen steckt, ganz klar. Und deswegen das Gute ist, dass das jetzt anfängt, wie bei der CO Pop oder auch bei uns dann letztes Jahr. Und dieses Jahr ist das auch wieder geplant, dass wir da was machen zu dem Thema, weil es einfach ja vielleicht schon weiter ist als in anderen oder das Bewusstsein weiter ist als in anderen Berufszweigen, aber trotzdem noch echt ein kleines Thema ist.
Und nun ist er ja als Programmchef des Reeperbahn Festivals durchaus an einer Position, in der man nicht nur auf einer Metaebene darüber nachdenken muss, woran es in der Musikbranche hinsichtlich von einem guten Arbeitsumfeld für Eltern hapert, sondern auch schon Pläne schmieden, respektive diese anstoßen kann. Was kann denn zum Beispiel aus seiner Sicht in der Live-Branche ganz konkret und vielleicht sogar nur mit mittelmäßigem Aufwand getan werden, auch beziehungsweise gerade für MusikerInnen, die auch Eltern sind?
Ja, also ich denke schon, dass man da das eine oder andere verändern kann, was wirklich helfen würde. Ob das schon passiert, weiß ich nicht. Dafür bin ich da auch nicht ausreichend im Austausch mit anderen Veranstaltern. Aber ich meine, das geht dabei los, dass du Räume schaffst, ne? Dass du Räume schaffst, dass du nicht sagst, so hier, das ist euer Backstage und kommt mal klar und dann hängt die vielleicht noch stillende Mutter mit ihrem Kind da irgendwo zwischen den ganzen Typen rum, sondern dass du Räume schaffst, ob das extra ja, Rückzugsorte sind, die du schaffst, um dich um dein Kind zu kümmern, dass du auch, und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, ey, das ist wahrscheinlich, also beim Reeperbahn Festival ist das jetzt noch nicht so ein Thema, weil die meisten Shows eh in einem relativ spät stattfinden und man das easy, ich sag mal, handeln kann, wann du welche Band spielen lässt. Auch wenn wir uns da natürlich auch sehr viele Gedanken machen, welche Running Order wir haben, also wer wann wie spielt. Aber wenn du natürlich bei großen Festivals sagst, so ich bin jetzt irgendwie Musikerin X und habe um 20 Uhr mein Slot, so, dann ist das wahrscheinlich, in der Regel ist das immer die Zeit, manche Kinder gehen früher, manche gehen später ins Bett, aber und auch je nach Alter, ist das im Zweifelsfall ein Problem. So, und da wäre es natürlich total wichtig, dass du als Veranstalter oder als derjenige, der das Programm macht, da maximal flexibel bist und sagst so, ja, okay, du willst dann und dann nicht spielen, du willst nicht zwischen 7 und 9 spielen, weil das nun mal die Zeit ist, wo du dein Kind ins Bett bringen willst. Mal angenommen, du hast eine Situation, es überhaupt ins Bett zu bringen und weil du da Räumlichkeiten für hast, dann ist das natürlich schon mal ein großer Schritt. So. Und ein anderer Punkt ist natürlich ganz klar auch Geld, ne, weil das kostet immer Geld. Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Nanny mitnehmen willst oder irgendjemand, und sei es deine Schwiegermutter oder sowas, dann brauchst du dafür natürlich, sind das nochmal extra Kosten. Das heißt, du kannst natürlich, und das finde ich ganz interessant, das ist bei KeyChange auch Teil des Programms und das haben die auch im Blick, dass du dafür extra, ja, also Funding dich also applyen kannst, dass du, wenn du noch jemanden mitbringen willst. So, aber das ist natürlich auch so ein Thema. Räume schaffen, aber auch vielleicht einfach sagen, okay, du willst kommen, wir wollen, dass du spielst und wir wollen nicht, dass du zu Hause bleibst, weil du jetzt dich auch um dein Kind kümmern kannst, also bring jemanden mit. Und klar, musst du dann dafür im Zweifelsfall nochmal für einen Flug und für eine Unterkunft und Catering etc. pp. Ein bisschen mehr dann nochmal auf den Tisch legen. Das wären so ganz praktische Sachen, wo ich, als ich mir dazu zum ersten Mal Gedanken gemacht habe, gesagt habe, okay, das würde vielleicht nicht der riesen Gamechanger sein, aber mit solchen Sachen müsstest du halt zumindest mal anfangen und dann mal abklopfen, ob das ist, was die ja meistens dann ja Mütter, die betroffen sind, auch wirklich helfen würde.
Auf jeden Fall. Und irgendwann, wie wir es vorhin ja schon hatten, perspektivisch sogar auch Vätern, die dann, sagen wir mal, während der Elternzeit zum Beispiel rein theoretisch mit der entsprechenden Musikerin, Partnerin und dem gemeinsamen Kind eben auf Tour gehen und die Care-Arbeit leisten können. Kann man also schon sagen, dass die Veranstaltungs- bzw. Live-Musikbranche nicht einfach, wie es ja auch ganz gern mal behauptet wird, eine kinderfreie Zone von Natur aus ist, auf der nun mal Menschen, die gern an ihr teilhaben, aber eben familienbedingt mit derlei Bedürfnissen ankommen, nichts zu suchen haben?
Ja, ich fände das ganz schrecklich, wenn das nicht Ziel sein wird, hoffentlich sehr bald, weil ich meine, wir reden immer darüber, dass wir mehr Female Artists auf den Festivals haben wollen, so, also auch haben wir jetzt ja auch ganz aktuell wieder überall bei den Festivals, wo die Lineups bekannt gegeben werden. Und ja, es gibt noch ein Lack of HeadlinerInnen, das ist klar, aber gerade dann musst du natürlich dazu die Gedanken machen, Frauen oder Eltern zu empowern, das vielleicht auch aus den Gründen deine Karriere voranzutreiben. Weil du genau dafür natürlich auch so eine Basis dafür legst, dass dann mehr, ja, Female Artists, also ich finde, da ist schon ein starker Zusammenhang, oder Acts, die Kinder haben und vielleicht noch nicht so groß sind, dass sie dann einfach eine kompletten Tourtross so mitnehmen. Also weil wenn eine Pink irgendwie oder Taylor Swift auf Tour gehen, dann wird das für die wahrscheinlich kaum ein Problem sein. Einfach mal kurz eine Entourage von 6, 7 Leuten und vielleicht nochmal irgendwie 3 extra Hotel-Suites immer anzumieten. Und auch alles zu diktieren, wie so ein Ablauf oder wann Stage-Time etc. ist. Aber die ganzen Acts, die da drunter spielen, so von der Bekanntheit, die werden damit alle ein Problem haben. Und da kannst du schon und musst du viel dafür tun. Gerade wenn es darum geht, auch das endlich voranzutreiben, Female Artists größer zu machen. Denn natürlich schränkt das ein. So, da muss man ja nicht drum rumreden. Und das kann meiner Meinung nach auch ein Hebel sein, der dann zumindest mittel- und langfristig dazu führen kann, dass du mehr weiblich oder nicht männlich gelesene Artists irgendwie weiter nach oben auf den Lineups schubsen kannst. Aber es ist ein Weg. Also, und einfach ist das auch nicht. Aber dafür gibt es ja, glaube ich, auch ja, Abfragen, oder da muss man natürlich auch einfach die Musikerinnen oder die Eltern mit Kindern fragen, die touren wollen, woran es am meisten hakt. Ne?
Und dann müssen natürlich auch alle mit einbezogen werden. Alle in dieses Boot geholt werden, um zu gewährleisten, dass ein allgemein händereichenderes Miteinander geschaffen werden kann, oder?
Total, das ist auch das, was ich mir damals, als ich mir halt Gedanken gemacht hatte vor dem Panel, auch als so das fette Thema eigentlich so, ne? Also das war in Englisch, deswegen hatte ich mir Raise Awareness aufgeschrieben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass das halt auch auf allen Ebenen passiert, ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn das irgendwie dieses Verständnis für diese Thematik nur irgendwie in der HR-Personalabteilung herrscht, so, ne? Das muss halt überall verstanden werden. Das muss auch in der Produktion und in der Kommunikation und im Booking überall ja diskutiert werden und dann erstmal mehr Diskurs erfahren, weil es natürlich auch ja gar nicht nur die MusikerInnen betrifft, sondern halt auch alle. Also auch die Leute, die als Delegierte zu einer Konferenz, zu einem Showcase-Festival fahren wollen. Oder der Staff vom Festival oder alle Leute, die auch hinter der Bühne arbeiten. Also das ist ja für alle ein Thema, dass du das besser unter einen Hut kriegen willst. Weil ja, das ist nicht so einfach, und ich glaube, da muss man auch die Köpfe zusammenstecken. Und es wäre halt auch falsch, jetzt nur an die Musikerinnen zu denken, sondern halt auch an alle, die da beteiligt sind, weil gerade dann kriegt das Ganze natürlich dann nochmal mehr Stärke, wenn sich alle, ich sag mal, Gruppen dazu irgendwie Gedanken machen und austauschen.
Es ist wie mit allen Themen, in denen es darum geht, eine inklusive, diversere Gesellschaft zu erreichen. Alle müssen irgendwie einbezogen werden, nur dann wird auch ein Schuh draus. Und nun hatten wir ja bereits mit Steffi und Marit vorhin bereits den durchaus spannenden Punkt angesprochen, dass es eben nicht nur nach Bürde, Arbeit und großem Schnaufen klingen darf, wenn man über Elternschaft im Berufsleben, in Parenthood in Music eben spricht, sondern man auch mal den Blick aufs Positive lenken muss, dass das Ganze auch mit sich bringen kann. Nicht nur für die Familien selbst, sondern auch für die Unternehmen. Wie sieht das denn Björn? Er ist ja nun auch selbst Vater mit einem Anspruch ganz offensichtlich und Awareness. Ist man persönlich gesehen als Elternteil ganz praktisch auch vielleicht wirklich manchmal effektiver und motivierter bei der Sache? Vielleicht. Aber so ganz ohne Haken ist diese These natürlich auch nicht.
Ja, spannender Punkt. Also klar, du wirst dazu gezwungen, irgendwie noch effektiver zu sein, noch schneller zu arbeiten. Aber ich merke das auch, und die Pandemie hat da natürlich auch nochmal ordentlich reingehauen, was so Mental Health und Stress angeht, dass du natürlich da auch aufpassen musst, ne? Also wenn ich jetzt ganz konkret für mich gesehen habe, so, ich will einfach um 7 zu Hause sein, weil ich will dann auch einfach zu Hause sein, ich will irgendwie beim Armut dabei sein, ich will die Kinder ins Bett bringen, weil alle sowieso noch irgendwie angespannter sind, gestresst sind, dann setzt mich das natürlich auch noch mehr unter Druck, ne? Also dieses effektive Arbeiten, ja, ist gut, und gerade aus Arbeitgebersicht natürlich eine schöne Sache. Aber ich habe dann halt auch oft gemerkt, wenn du die Arbeit, die du vorher in 10 Stunden geschafft hast, obwohl du auch schon derbe gepowert hast, dann in 7 schaffen musst oder in 8, ja, dann bist du natürlich auch irgendwann durch. So. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also ich glaube, da muss man schon ganz genau hingucken, dass man, und deswegen ist es wahrscheinlich gut, wenn man da noch Sachen an die Hand bekommt, Techniken, keine Ahnung, Fortbildung, wie du das effektiv machst, ohne dass du sagst, so, ja, ich muss das jetzt einfach nur in kürzerer Zeit schaffen, weil ich muss halt auch noch zu Hause abliefern und komme später zur Arbeit und gehe früher nach Hause, als ich es eigentlich würde, um das alles unter den Hut zu kriegen. Also ja, wichtig, aber ich glaube, da ist auch eine Begleitung wichtig und sind Hilfestellung auch wichtig oder sowas, weil wie du damit umgehst, weil wenn du sonst einfach nur noch mehr in deinen verkürzten Tag reinpackst, dann bist du natürlich auch irgendwann hinüber.
Das stimmt natürlich. Also, es darf selbstredend nicht gesagt werden, klar, Fadi, kannst du mit den Stunden runtergehen, aber Gehalt wird halt dann weniger und Arbeit bleibt dieselbe. Das ist ja, wie es Björn gerade schon andeutete, nicht selten in der Pandemie geschehen, in der vor allem aber auch wieder Frauen, muss man sagen, krass bei gleichem Pensum im Homeoffice alles gleichzeitig geschmissen haben. Das ist ja eben auch nicht der Deal. Es geht ja darum, Wege zu finden, die sich mit einem aufrichtigen Interesse an der Lebenswirklichkeit der ArbeitnehmerInnen und ihren Kapazitäten orientieren und für alle ein gutes und effektives Arbeiten ermöglichen. Und nicht eben nur für Eltern, eben auch für jene, die ihre mentale Gesundheit eventuell nochmal anders im Blick behalten müssen, als welche, die Verwandte pflegen oder ehrenamtlich beispielsweise Kopfstände machen. Oder. Dabei ist vor allem immer eines gefragt: Offenheit und Transparenz. So. Und wo sieht Björn denn das Thema jetzt in der kommenden Zeit, vielleicht auch auf dem Reeperbahn-Festival? Noch am Startblock oder schon losgelaufen?
Ich muss dazu sagen, wir sind wirklich gerade erst so am Anfang. Wir haben uns jetzt einfach sehr viel auch noch so in strukturellen und strategischen Dingen beschäftigt, aber und tauchen da jetzt gerade so, wenn es um das Sessions- oder Panelprogramm angeht, wieder ein. Aber also ich werde mich da auf jeden Fall definitiv sehr stark dafür machen, dass wir das wieder tun, weil ich, wie ich vorhin auch sagte, da echt erst am Anfang stehen. So, ne? Und ich habe das gemerkt schon vor vielen Jahren, da gab es dann irgendwie so ein Thema auf, das ging dann viel um Diversität. Marginalisierte Gruppen, und da hast du dann schon auch gemerkt, das war dann irgendwann auf jedem, ob ich in Kanada war, in Australien oder hier in Europa, überall war das Thema, und nur dann gewinnt das natürlich auch so ein bisschen an Kraft, ne, wenn das überall Thema ist, wenn wir hier irgendwie beim Reeperbahn-Festival und vielleicht noch die lieben Kolleginnen in Köln irgendwie dazu was machen und Marit und Steffi da irgendwie ganz toll dran kurbeln an dem Thema, dann langt das natürlich noch nicht so. Und deswegen muss man da natürlich noch ganz viel machen, weil ich glaube schon, dass alle, wenn sie darauf angesprochen werden, sagen, ja, hey, gut, auch voll das wichtige Thema so. Aber natürlich, auch wir hatten letztes Jahr ein Sustainability Hub so, und das war auch total cool und wichtig. Aber auch wir haben da jetzt auch noch nicht so den Fokus drauf legen können. Ist natürlich auch schwierig, weil du willst ganz, ganz viele Themen abbilden und du hast nur begrenzte Ressourcen, du hast nur begrenzte Möglichkeiten und Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Aber trotzdem wäre es natürlich fatal, wenn man da so ein bisschen so kleine, also aus meiner Sicht, vielleicht ist das auch in anderen auf anderen Festivals und Konferenzen schon ein viel größeres Thema, habe ich aber nicht das Gefühl, dass es groß genug ist, wenn überhaupt, dass da schon wirklich ein Fokus drauf gibt, dass man da dieses, ich sage jetzt mal, zarte Pflänzchen, was da aus meiner Sicht gerade so ein bisschen anfängt zu wachsen, jetzt wieder einmotten würde. So. Von daher, wir können da, ich weiß nicht, wer den nächsten vielleicht nochmal mit dir spricht, da gerne nochmal ein Update geben. Aber wir sammeln da gerade Themen und sind auch nochmal mit den entsprechenden Protagonistinnen, die da schon so ein bisschen weiter sind, auch im Gespräch. Aber klar, also wir haben irre viele Leute auch hier im Büro, die das halt gerade betreffen oder bald betreffen wird. Von daher und gerade das Thema, wie ich vorhin auch schon sagte, Key Change und mehr Female Artists auf dem Festival, das zieht sich ja überall durch, und du kannst nochmal den Bogen spannen auch zu Fachkräftemangel so, und da vielleicht auch muss man da auch nochmal gucken und sagen, ja, okay, vielleicht sind jetzt auch einfach nochmal mehr die Frauen dran, wenn die ganzen Heerscharen von Backlinern und Stagehands und Produktionsleitern irgendwie nicht mehr da sind, weil sie abgewandert sind. Vielleicht ist das dann auch nochmal ein guter Zeitpunkt, wo man sagen kann, ey, so, jetzt lass uns doch nochmal mehr dafür tun, dass vielleicht auch einfach mehr Mütter oder auch Väter, aber es ist ja nun mal Fakt, dass dann meistens die Mütter davon noch betroffen sind. Gerade in den ersten Monaten oder in den ersten ein, zwei Jahren, hier vielleicht auch das dadurch diesem Problem, was ja auch ganz stark vorhanden ist, wozu wir beim Reeperbahn Festival auch viel machen werden dieses Jahr, da noch mehr einen Fokus drauf zu legen.
Wir können also festhalten, Parenthood in Music, das ist kein ödes, privates oder gar hinderliches Sujet, sondern ein Thema mit viel Potenzial und Chancen für die gesamte Branche. Und das kann vielleicht von ein paar guten IdengeberInnen Impulse bekommen und angestoßen werden, aber liegt der Erfolg der Sache natürlich im Endeffekt in den Händen von allen, der gesamten Gesellschaft, in der Politik, bei der sich systematisch was im Koppe tun muss, sonst wird das nichts. Und das ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Ausgabe hier, wie ich finde. Ich bedanke mich herzlich bei allen drei GesprächspartnerInnen für ihre wichtige Arbeit und selbstredend für die guten Gespräche. Und bei euch wie immer natürlich fürs Zuhören. Nächste Woche erwartet euch meine liebe Kollegin Liz Remter an dieser Stelle. Bis dahin, habt's gut und macht's hübsch. Tschüss.